differenzierter, vielleicht manchmal auch naiver, betrachtet der israelische Historiker Moshe Zuckermann den Zionismus, die Staatsgründung Israels, den Antisemitismus und die arabisch-palästinensische Welt. Angesichts dessen, dass Zuckermanns Äußerungen zu Deutschland und Israel auch gerne von den Gegnern Israels benutzt worden sind, wollten es Thomas Ebermann, Hermann Gremlitzer und Volker Weiß genau wissen, also Zuckermann auf den Zahn fühlen. Herausgekommen ist dabei ein ausdrucksvolles Gespräch, das für zukünftige Missverständnisse, wenn es denn welche waren, keinen Raum lässt. Zum Beispiel beim Begriff und der Wirkung des Zionismus. Zuckermann betrachtete sich früher einmal als linker Zionist, deswegen ist er auch nach Israel gegangen, heute jedoch nicht mehr. Und er sagt, aber auch nicht als Antizionist. Für mich war der Zionismus welthistorisch nicht ein von vornherein zu verneinendes. Debattiert werden kann nur, was im Zionismus im Nachhinein zutage trat, ob das schon im Ursprungszionismus angelegt war. Was der Zionismus richtig wollte, ist ins Gegenteil umgeschlagen durch zionistische Realpolitik. Das gilt nicht nur für die Sicherheitsfrage, es gilt für die sozialistischen Ideale, für die Einheit des Volkes, für den säkularen Staat. Es gilt für sehr vieles, was der Zionismus sich vorgestellt hat und wovon wir heute wünschten, es hätte sich verwirklichen lassen. Wir können heute nicht mehr vom klassischen Zionismus reden, ohne den real existierenden Zionismus in Israel in Augenschein zu nehmen. Im Großen und Ganzen halte ich die Gründung des Staates Israel für ein nicht nur vom Standpunkt des Zionismus aus gelungenes Projekt. So sehr gelungen, dass ich nicht nur aus ideologischen Gründen entschieden habe, dort leben zu wollen, was mittlerweile nicht mehr ganz selbstverständlich ist. Viele Leute meines Umfelds haben eine andere Entscheidung getroffen. Ich bin in Israel geboren. Ich bin mit 21 Jahren, nachdem ich 10 Jahre in Deutschland gelebt habe, zurückgekehrt. Das war eine erwachsene Entscheidung. Ich will in diesem Land auch weiterhin leben und dort um das kämpfen, worum es zu kämpfen gilt. Israel ist durch die Shoah zur Notwendigkeit geworden, aber die Shoah ist mehr oder weniger auch zur Matrix der Mentalität der israelischen Gesellschaft geworden und daraus haben sich in der politischen Kultur eine ganze Menge Probleme ergeben. Andererseits ging die Gründung Israels einher mit einer großen Katastrophe des palästinensischen Volkes. Das darf man als Linker, als Humanist nie vergessen. Moshe Zuckermann macht jedoch eines klar. Mit deutschen Linken debattiert er nicht über die Existenz Israels. Dafür ist seine Binnensicht der israelischen Verhältnisse erhellender als vieles, was andernorts zu lesen oder zu hören ist. Hier ist jemand, der sich Gedanken dazu macht und jemand, dem die israelische Gesellschaft viel zu sehr ans Herz gewachsen ist, als dass er sie Leuten wie Sharon überlassen wollte. Dabei beleuchtet er ein Grundproblem der israelischen Gesellschaft, das aus seinen Gründungswurzeln geradezu notwendig erwachsen musste. Das Problem des Verhältnisses von Zionismus und Religion. Wenn man die Juden aus aller Herren Länder im Land Israel zusammenführen wollte, musste man die Frage beantworten, warum Israel? Es gab nur eine Antwort, weil es das von Gott verheißene biblische Land ist. Wie sollte man auch all diese Juden aus aller Welt, die nichts miteinander gemein hatten, außer ihre Religion, eine kollektive Identität auf andere Weise anbieten, wenn nicht mit der negativen Bestimmung der vom Antisemiten geprägten Identität des Juden? Dann war die Religion in der Tat das einzige positive Angebot in dieser Hinsicht. Ein weiteres gesellschaftliches Problem ist das zwischen westlichen, osteuropäischen und orientalischen Juden, das sich nicht nur kulturell artikuliert, sondern auch politischen Zündstoff birgt. Ethnisch begründetes, fundamentalistisch-religiöses Ressentiment mitten in der israelischen Gesellschaft und Moshe Zuckermann befürchtet, wenn das so weitergeht, durchaus auch die Möglichkeit eines Bürgerkrieges. Das ist allerdings nicht zuletzt die Basis der erfolgreichen, der innenpolitisch erfolgreichen Politik von Barack und vor allem von Ariel Sharon. Doch neben der Diskussion über deutsche und israelische Zustände ist ein ganz anderer Gedankengang wert, erzählt zu werden. Nachdem nämlich Moshe Zuckermann sich hat anhören müssen, wie schlimm und antisemitisch Deutschland sei, sagt er etwas sehr Interessantes. Mir fällt auf, dass wir in eine sehr interessante Rollenverteilung geraten sind. Ihr wehrt meine vehemente Israel-Kritik ab, ich wehre eure vehemente Deutschlandkritik ab. Ihr sagt, ihr wollt euch nicht in einen Alarmismus hineinreden, aber ich bin bereits alarmiert. Wenn ich ernst nehme, was ihr sagt, dann haben unsere Politiker recht, die den in Deutschland lebenden Juden sagen, packt eure Sachen und haut hier ab. Und ihr müsst dann umso alarmierter sein über die Lage der Araber in Israel. Ich rede nicht von den Palästinensern in den besetzten Gebieten, ich rede von den Arabern in Israel. Denn nicht nur, dass die vom Staat nicht beschützt werden, sie werden vom Staat seit 50 Jahren ausgegrenzt, diskriminiert, ausgeschlossen und zuletzt wieder im Oktober 2002 vom Staat erschossen. Ein Standardspruch auf Israels Fußballplätzen heißt »Tod den Arabern«. Und so kann man vielleicht auch verstehen, warum es Israelis gibt, die den Arabern wie Ungeheuer vorkommen. Man müsste unter solchen Voraussetzungen wirklich aufs Höchste alarmiert sein, denn etwas Unabänderliches liegt in solchen Erscheinungen und Strukturen. Ich bin aber nicht alarmiert. Ich halte alles, was historisch gewachsen ist, für historisch überwindbar. Ich bin nicht der Meinung, dass alle Israelis geborene Anti-Araber und Rassisten seien. Und ich meine, dass Grundstrukturen, die sich gesellschaftlich in Deutschland erhalten haben, sich nicht in alle Ewigkeit perpetuieren müssen, sondern sich wandeln können. In Israel gelte ich einerseits als der große Schwarzmaler, andererseits aber auch als unverbesserlicher Optimist, der meint, dass alles, was gesellschaftlich konstruiert ist, auch dekonstruiert und neu konstruiert werden kann. Wenn ich daran nicht mehr glauben könnte, wenn Gebilde grundsätzlich nicht veränderbar wären, wenn wir also emanzipativ, aufklärisch, potenziell auch revolutionär nichts bewirken können, dann ist alle Arbeit und dann sind auch diese Gespräche hier zwecklos. Es bliebe nichts als der moralisierend erhobene Zeigefinger. Ich denke nicht, dass das so einfach funktioniert, weil über Diskurs lässt sich eine Gesellschaft nicht ändern und solange die Grundstrukturen einer Gesellschaft vorhanden sind, werden natürlich auch die Probleme weiter existieren. Das heißt Rassismus und Antisemitismus, die sind im kapitalistischen Patriarchat durchaus immanent. Dennoch bleiben zwei Bemerkungen zu machen. Erstens geht Zuckermann davon aus, dass es ein Ende der nicht zuletzt von Israel ausgehenden Gewalt geben muss. Er macht sich wenig Illusionen über den Friedensprozess, weiß er doch auch, dass ein israelischer und ein palästinensischer Staat wirtschaftlich aufeinander angewiesen sein werden. Und das unter den asymmetrischen Voraussetzungen eines globalen neoliberalen Marktes. Aber eine positive Alternative hierzu sieht er nicht. Zweitens widerspricht er denen, die einen eigenständigen arabisch-islamischen Antisemitismus herbeireden, der nur dazu dient, die eigenen Gewaltfantasien den guten Israelis unterzuschieben, die mit dem terroristischen Gesindel aufräumen dürfen. Er sagt, der Antisemitismus, den es in der arabischen Welt heute gibt, und bei dem auch Zuckermann zugeben muss, eine Gänsehaut zu bekommen, muss politisch begriffen werden, wenn man ihn bekämpfen will und nicht als Horrorvisionen der Ausweglosigkeit instrumentalisieren. Ich will ja nicht sagen, dass die arabische Welt meine Lieblingswelt sei, in der alles gut und edel ist. Der Antisemitismus hat dort Formen angenommen, die zwar heute noch nicht die Vernichtung der dort lebenden Juden bedeuten, aber dass es da die wildesten Fantasien gibt, das kann kein vernünftiger Mensch auch nur versuchen, in Frage zu stellen. Daraus eine Dämonisierung des Islams ableiten zu wollen, halte ich für falsch. Die Dämonisierung des Islam ist für mich ein politisches Problem und kein religionsphilosophisches. Der Islam ist heute ein Instrument im Kampf großer Teile der dritten Welt mit der ersten. Soweit Zuckermann. Das macht den Islam, wie jede andere fundamentalistische Religion auch, nun sicher nicht sympathischer. Doch wenn das stimmt, was Moshe Zuckermann zur antisemitischen Dynamik der arabischen Welt sagt, und wenn seine eigene Einschätzung der gewaltförmigen Fortentwicklung der israelischen Gesellschaft zutrifft, dann frage ich mich, warum erhebt ein Teil der deutschen Restlinken den Antisemitismus sozusagen zum Hauptwiderspruch und bejubelt die israelischen Angriffe auf palästinensische Städte und Dörfer? Warum werden hier Vernichtungsfantasien von deutschen Linken ausgetragen und wozu benötigen wir eine Waffensammlung für die israelische Armee? Ich denke, dies ist eine zutiefst psychologische Frage, denn rational ist dieses Verhalten nicht. Wenn es auch so marginal ist, dass garantiert die meisten meiner Hörerinnen und Hörer noch nie etwas davon gehört haben werden. Und das führt mich zu dem Gedanken, dass manchmal ein Antisemitismusvorwurf für etwas instrumentalisiert wird, was mit Jüdinnen, Juden oder Israel nicht das Geringste zu tun hat. Dass Antisemitismus dennoch anzutreffen ist, ist unzweifelhaft. Meine wenigen Beispiele am Anfang der Sendung sind ja nur als Hinweis auf die Spitze eines Eisberges zu verstehen. Moshe Zuckermanns Auskünfte eines marxistischen Juden jedenfalls sind unter dem Titel »Zweierlei Israel« im Konkret Literaturverlag erschienen. Der Interviewband kostet sinnvoll angelegte 12 Euro.
A1 Dortmund Richtung Ost, A2 Richtung Wolfsmund, A2 Oberhausen Richtung Rauchfeld, Rauchfeld zwischen Kammerer Kreuz und Hamm-Introp, 10 Kilometer.
Neu und radikal neu.
Tja.
Weitere Aussichten? Total
radikal
sonnig.
Frisierhauben aufsetzen.
Radio Darmstadt. Radar.
Mit der Sendereihe Kapitalverbrechen. Mein heutiges Thema lautet Antisemitismus. Anmerkungen zu einer instrumentalisierten Realität. Die Existenz des Antisemitismus in Deutschland und auch in der deutschen Linken, soweit es sie noch gibt, ist unbestreitbar. Dennoch wird der Antisemitismusvorwurf auch dazu genutzt, damit Politik zu machen. Dies gilt gleichermaßen für diejenigen, die mit diesem Vorwurf arbeiten, wie für diejenigen, die eher von einer Antisemitismuskeule sprechen. Eine wirkliche Auseinandersetzung wird oftmals gar nicht erst geführt und auch nicht gewollt. Um diesen Sachverhalt näher zu beleuchten, werde ich zwei auf sehr unterschiedliche Weise lesenswerte Bücher vorstellen. Zum einen das 2002 in zweiter Auflage im Freiburger Sairaf Verlag erschienene Buch »Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten«. Zum anderen das im Konkret Literaturverlag herausgebrachte Gespräch mit dem israelischen Historiker Moshe Zuckermann unter dem Titel »Zweierlei Israel«. Auskünfte eines marxistischen Juden. Durch die Sendung führt Walter Kuhl.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Im Dezember 2002 sagte Wolfgang Schmidt, Sprecher der Attac-Regionalgruppe Trier, auf einer Veranstaltung zur NPD, sinngemäß: Für alles ist Geld da, nur nicht für die Jugend. Letztens hat der Staat schon wieder 3 Millionen für die Juden ausgegeben. Auf den antisemitischen Ton seiner Äußerungen angesprochen, verwies er auf seine jüdische Tante und seine vielfältigen jüdischen Bekannten. Antisemitismus sei ihm daher fremd. Und dann schrieb er seinen Kritikerinnen und Kritikern im Januar 2003, »Ich lasse mich von keinem in eine Ecke stellen, weder links noch rechts noch in eine antisemitische. Die Tatsache, dass die Bundesregierung dem Zentralrat der Juden 3 Millionen Euro für die Förderung des Judentums in Deutschland zur Verfügung gestellt hat, hat bei mir das Maß voll gemacht. Warum muss das in Anbetracht leerer Staatskassen sein, dieser Kotau vor dem Zentralrat der Juden? Die Beziehung der Deutschen zu den Juden ist gewiss eine besondere, aber der deutsche Staat sollte heute, im 21. Jahrhundert, mutig genug sein, Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, zu sagen, die Vergangenheit war grausam, aber wir leben im Jetzt und heute, in einer neuen Dimension mit anderen Voraussetzungen. Vergessen wollen wir nicht, aber auf der ständigen Anklagebank wollen wir auch nicht mehr sitzen. Es ist Geschichte. Die Zeit ist aus. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Juden die bessere Lobby haben. Offensichtlich haben die Juden auf der Grundlage dieser Gedankenwelt nicht nur in Deutschland die bessere Lobby. Viktoria Walz, Dozentin an der Universität Dortmund, schreibt hierzu in der Aprilausgabe 2002 der Sozialistischen Zeitung: Warum sehen wir nur weinende Israelinnen, aber niemals palästinensische Trauernde und Verzweifelte? Gibt es sie nicht auch? Warum hören wir nie etwas über die Beweggründe der Selbstmordattentäter, weil sie immer gleich erschossen werden, damit sie gar nicht erst sprechen können? Warum hören wir kaum eine fundierte Kritik und zweifelnde, parteinehmende Stellungnahme gegen Unrecht, während in den europäischen und auch den amerikanischen Medien Hintergründe und Aufdeckungen jede Menge zu erhalten sind? Clintons Wahlkampf durch die israelische Arbeitspartei mitfinanziert, Bushs Wahlkampf durch den Likud-Block. Fast die Hälfte der amerikanischen Regierungsmitglieder sind Doppelstaatler, Israelis und Amerikaner. Na, dann müssen wir uns ja um Israel und die dort lebenden Jüdinnen und Juden keine Sorgen mehr machen, oder doch? Ganz andere Fragen stellen sich bei Boykottaufrufen gegenüber Israel. Boykottiert Israel stand schon Ende der 80er Jahre an der Hausfassade der besetzten Häuser in der Hamburger Hafenstraße zu lesen, was damals vielleicht noch als gut gemeinte solidarische Geste gegenüber der palästinensischen Intifada angesehen werden konnte, wird auch heute noch diskutiert, unterschiedlich und mit unterschiedlich gewollter Wirkung. Das halbamtliche Regierungsblatt der zivilisatorischen rot-grünen Menschenrechtsregierung, also die Taz, veröffentlichte am 18. April 2002 einen wohlwollenden Artikel zu einem skandinavischen Boykott israelischer Waren aus den besetzten Gebieten, der in der Online-Ausgabe dann zielstrebig mit einem Link auf eine islamistische Hassseite versehen wird. Auch in Tübingen ist letztes Jahr eine entsprechende Initiative zum Boykott israelischer Siedlerwaren ins Leben gerufen worden, welche sich der Unterstützung der bekannten ehemaligen israelischen Rechtsanwältin Felicia Langer versichern konnte. Ob dies den Boykottaufruf besser macht, weiß ich nicht, aber es belegt, dass vielleicht doch ehrenwerte Motive zugrunde liegen könnten. Meistens natürlich nicht. Aber wie weit ist es vom Boykott israelischer Waren bis zu den Hirngespinsten wohlgelittener Meinungsmacher? Der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, sendete am 20. Juni 2003 zu später Stunde im Fernsehen einen Film des verschwörungstheoretischen Bestsellerautors Gerhard Wisniewski zu den wahren Hintergründen des 11. September. Wisniewski, nur zur Erinnerung, ist der Miterfinder des durch die Realität längst widerlegten verschwörungstheoretischen Machwerkes, das RAF-Phantom. Genauso wahr wie das RAF-Phantom wird dann auch der Unsinn sein, den er zum 11. September von sich gegeben hat. Wisniewski stellte auf seiner Website unverblümt die entscheidende Frage. Steckte Sharon hinter den Anschlägen vom 11. September 2001? Hat er so die arabische Welt in Misskredit gebracht und die Aggression der Supermacht USA auf sie gelenkt? Selbstverständlich ist das nur eine Frage und ganz unschuldig natürlich. Und deshalb ließ er eine Unterlassungsklage verschicken, als er deshalb in der Berliner Zeitschrift Jungle World als offener Antisemit geoutet wurde. Dazu vermerkte Ivo Bozik, dass es derjenige, der Gerhard Wisniewski einen offenen Antisemiten genannt hatte, dann auch ganz richtig. Kennen Sie einen Antisemiten? Nein? Kein Wunder, denn es gibt ja keine. Noch die letzte braune Dumpfbacke legt Wert darauf, kein Antisemit zu sein. Man ist ja nur gegen Sharon oder gegen Israel oder gegen den Zionismus oder gegen den Ostküstenkapitalismus. Egal, alles, nur nicht gegen Juden an sich. Und selbst dann wäre man ja noch kein Antisemit, weil auch Araber Semiten sind. Und solange man zumindest die Araber mag, kann man ja gar kein Antisemit sein. Sie sehen also, es gibt nicht nur keine Antisemiten, sondern, wenn man es genau betrachtet, auch keinen Antisemitismus. Und damit wir das auch richtig verstehen, schreibt Gerhard Wisniewski, dieser Vorwurf mache ja auch schon deshalb keinen Sinn, weil seine Frau aus einer jüdischen Familie stamme. Bei dem einen ist es die Tante, bei dem anderen die Ehefrau. Und wo der eine das Ende der Anklagebank herbeiwünscht, schreibt der andere auf seiner Homepage: Die Verbrechen an den Juden haben ein Recht auf einen angemessenen Platz in der Geschichte. Sie haben ein Recht darauf, dass man an sie denkt und sich ihrer als Warnung erinnert, auch als Warnung vor Verbrechen der Juden. Denn sonst wäre das Opfer Millionen jüdischer Menschen völlig umsonst gewesen. Diese Bemerkung ist von einer derart bemerkenswerten Schwachsinnigkeit, dass man sich fragen muss, warum ein Autor derartigen Unsinns im Westdeutschen Rundfunk munter seine Verschwörungstheorien ausplaudern darf. Oder liegt es nur daran, dass Antisemitismus keinerlei Begründung bedarf, weder einer intellektuell wertvollen noch einer schwachsinnigen, weil er immer dort ankommt, für wen er bestimmt ist. So auch hier. Die Verbrechen an den Juden haben ein Recht auf einen angemessenen Platz in der Geschichte. Das ist ja sehr interessant. Vor allem haben die von uns begangenen Verbrechen das Recht, euch Juden daran zu erinnern, euch gefälligst nicht so aufzuführen, weil Ihr erinnert euch ja, was mit euch passiert ist. Weil wenn ihr so weitermacht, war das Opfer von Millionen Menschen völlig umsonst. Natürlich hat Wisniewski das ganz gewiss nicht so gemeint, schon gar nicht die daraus unausgesprochene Konsequenz. Denn er hat ja eine Ehefrau aus einer jüdischen Familie. Aber er hat es so geschrieben. Henrik Broder kommentiert dann auch ganz lapidar: Auf eine solche Idee kann nur einer kommen, der kein offener, dafür aber ein praktizierender Antisemit ist. Da hat die Jungle World wohl das falsche Adjektiv gewählt. Mit dem Substantiv dagegen lag sie ganz richtig. Beispiele wie diese lassen sich noch mehr finden. Sie belegen einen unterschwelligen Antisemitismus, der dort zum Ausdruck und auch zum Ausbruch kommt, wo ihn wohlmeinende Gutmenschen nie erwarten würden. Bei Attac etwa, dieser emanzipatorischen und globalisierungskritischen Bewegung, etwa am 10. Mai 2002 in Stuttgart, bei der ein Redner auf einer Veranstaltung von Attac ganz unwidersprochen sagen durfte, Paul Spiegel wolle jede Kritik an Juden im Keim ersticken. Paul Spiegel und Michel Friedmann seien eine ungeheuerliche Bedrohung für Deutschland, sie seien Kriegstreiber und gehören beide vor ein Kriegsgericht. Vielleicht ist es doch kein Zufall, dass derart antisemitische Ausfälle gerade bei Attac auf fruchtbaren Boden fallen. Nicht, dass ich Attac für eine antisemitische Organisation halten würde, doch schon im Gründungsgedanken der Organisation kommt die wahre Leidenschaft zum Ausdruck. Besteuert werden soll ja über eine Tobin-Tax das vagabundierende und rastlos raffende Finanzkapital, das für die Störungen der globalen Wirtschaft verantwortlich sei. Kein Zufall ist es, wenn sich die Anhängerinnen und Anhänger eines gewissen Silvio Gesell unter die Kritikerinnen und Kritiker des globalen Zinssystems scharen. Silvio Gesell erlebte Anfang des 20. Jahrhunderts, war gleichermaßen Sozialdarwinist wie Eugeniker, wie Frauenfeind und eben auch Antisemit. Und das lag ja auch nahe. Als kleiner Kaufmann konnte er ja gar nicht auf die Idee kommen, dass die Ausbeutung der Arbeit von Frauen und Lohnabhängigen ein Problem sein könnte, sondern die Tatsache, dass er als kleiner Gewerbetreibender, heute sagt Mann und Frau beschönigend, Mittelstand, Zinsen für Kredite zahlen musste. Und hier stimmt der Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Seine eigene Täterrolle als kleinkapitalistischer Ausbeuter ließ er unter den Tisch fallen und projizierte sie auf diejenigen, die angeblich seine schaffende, wertvolle Tätigkeit schamlos ausplünderten. Und deshalb geht es mir in der heutigen Sendung auch weniger um Israel und seine barbarische Kriegsführung gegen die palästinensische Bevölkerung. Diese Kriegsführung hat allerdings nichts mit jüdischen Eigenarten zu tun, sondern nur mit ganz ordinären kolonialistischen Mustern einer ganz normalen kapitalistischen Gesellschaft. Ich erlaube mir daher in dieser Sendung die Beschäftigung mit einem Ausschnitt dieses Sachverhalts und mache einige Anmerkungen zu einer instrumentalisierten Realität, dem Antisemitismus. A1 Dortmund Richtung Ostwald, Richtung Ostwald.